Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Kalifornien verbietet Robotaxis von Cruise, Model 3 Highland in Deutschland und Tesla Earnings Call. Mein Name ist David und dies ist die Folge 321. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla, nachhaltiges Zubehör für eure Autos. Hier gibt es Gummimatten, Schutzblenden, Performance-Pedale und noch vieles mehr. Alles, was man so für seinen Tesla eben braucht und bekommt jetzt 5% auf alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier über Tesla-News. Reden wir über den Tesla Earnings Call. Und man könnte das Ganze unter die Überschrift stellen, schlechter als von der Börse erwartet, aber immer noch industrieführende Margen bei Tesla und das in Zeiten einer Rezession. Schauen wir mal in den Brief an die Anleger. Hier der Umsatz 18,5 Milliarden, 2 Milliarden runter im Vergleich mit dem zweiten Quartal. Das liegt vor allem daran, dass Tesla weniger Fahrzeuge gebaut hat. Das war auch angekündigt, denn sie haben einige Fabriken überarbeitet und auch das neue Model 3 Highland eingeführt. Gehen wir die wichtigsten Zahlen kurz durch. 1,9 Milliarden Dollar Nettogewinn im dritten Quartal und vor allem wichtig, weiterhin operativer Cashflow von 3,3 Milliarden im dritten Quartal und sogar ein freier Cashflow von 0,8 Milliarden. Tesla schreibt, der Anstieg unserer liquiden Mittel und Investitionen im Q3 konnten wir um 3 Milliarden auf insgesamt 26,1 Milliarden erhöhen. Wer hätte nicht gerne so ein Finanzpolster, wenn die Zinsen so hoch sind und Kunden dementsprechend zögerlicher Autos kaufen. Das erlaubt Tesla weiterhin, alle Entwicklungsprojekte umzusetzen und das aus eigener Tasche. Das ist ganz wichtig. Darüber hinaus generieren sie weiter freien Cash und das ist wichtig und nicht unbedingt, ob man die Börsenerwartung erfüllt hat oder nicht. Die Ziele bei Tesla sind unverändert. Zitat: Reduzierung der Kosten pro Fahrzeug, die Generierung von freiem Cashflow bei gleichzeitiger Maximierung der Liefermengen und weitere Investitionen in KI und andere Wachstumsprojekte. Reden wir über die Kostensenkungen, denn Tesla konnte weiterhin die Herstellungskosten pro Fahrzeug senken auf sage und schreibe $37.500 im Durchschnitt. Und wenn wir uns hier die Grafik auf Seite 8 anschauen, dann sieht man ganz klar, das ist $2.000 weniger als nur vor einem Jahr. Tesla schreibt auf Seite 3, während die Produktionskosten in unseren neuen Fabriken weiterhin höher sind als in unseren bestehenden, haben wir im dritten Quartal die notwendigen Stückkosten weiter senken können. Wir sind weiterhin der Meinung, dass ein Branchenführer auch ein Kostenführer sein muss. Dieser Satz ist bezeichnend, auch gerade wenn wir an die Konkurrenz denken, die es nur selten schafft, Elektroautos profitabel zu bauen. Und damit sind wir auch schon mitten im Earnings Call gelandet, denn dieser Trend der Kostensenkung, der wird weitergehen bei Tesla. Sie sagten im Call, dass es sogar in derselben Geschwindigkeit ungefähr weitergehen wird. Die Herstellungskosten für Model Y und Model 3 werden also weiterhin fallen. Das ist auch dringend notwendig, denn die Zinsen sind gestiegen und die Erschwinglichkeit bei Tesla steht absolut im Vordergrund. Die ist entscheidend, ob Tesla Fahrzeuge verkaufen kann oder nicht. Die Preissenkungen bei den Fahrzeugen macht Tesla nicht einfach zum Spaß. Und das war wiederkehrend wie so ein Mantra während des gesamten Calls. Tesla sagt, die Zinsen sind hoch, Kunden sind zögerlich, was den Autokauf angeht, denn die meisten finanzieren in irgendeiner Weise das Fahrzeug. Und hier kommt es eben nicht so sehr auf den Stickerpreis, also den Verkaufspreis des Fahrzeugs an, sondern vielmehr auf die monatliche Belastung, die es für den Kunden repräsentiert. Und so haben die Preissenkungen, die es bei Tesla gab, die Mehrkosten für den Kunden durch die Zinserhöhungen nur gerade soeben aufgewogen. Die Fahrzeuge sind eigentlich fast genauso teuer wie noch vor ein paar Jahren. Tesla hat hier eine interessante Grafik auch gepostet, wo man den Einstiegspreis für ein Model Y nach der Subvention in den verschiedenen US-Bundesstaaten sieht. Das sind sehr niedrige Preise, die man hier sehen kann. Trotzdem kostet es für den Kunden dann monatlich eben fast genauso viel wie noch vor ein paar Jahren. Da ist doch der Hammer, dass das Model Y dieses Jahr das meistverkaufte Auto der Welt wird. Das müsst ihr euch mal geben. So attraktiv ist dieses Fahrzeug. Klingt das nach einem Nachfrageproblem? Ich glaube nicht. Und genauso erklärte Tesla dann auch im Call die Preissenkung bei der FSD-Beta-Software in den USA. Die wurde ja von 15.000 auf 12.000 reduziert. Erschwinglichkeit steht hier im Vordergrund. Mehr Menschen sollen die FSD-Beta-Version probieren. Auch eine interessante Randbemerkung gab es zum Mercedes und dem Level 3-System, das ja Mercedes veröffentlicht hat und hier auch die Haftung übernimmt. Tesla wird das auch auf absehbare Zukunft noch nicht tun, denn sie sagen, sie entwickeln etwas völlig anderes. Im Gegensatz zur Software von Mercedes, die ja nur in ganz eingeschränkten Bereichen funktioniert, arbeitet Tesla an einem allumfassenden Ansatz. FSD soll überall funktionieren, dementsprechend sind sehr viel mehr Anstrengungen notwendig, bis man hier die Haftung auch in diesem viel größeren Einsatzszenario dann übernehmen kann. Ja, und mit dem Thema AI und künstliche Intelligenz startete Elon auch den Call. Er sagte, Tesla-Kunden haben mit der FSD-Beta bereits eine 500.000 Meilen gefahren und Tesla nahm vor kurzem ein Cluster mit 10.000 Einheiten von Nvidias H100 in Betrieb. Dieses wird sehr schnell operationell sein und im Earnings-Report stand, dass Tesla jetzt mehr als doppelt so viel Rechenleistung zum Training der KI zur Verfügung hat. Elon sagte, dass Tesla das absolut beste AI-Team der Welt habe. Der Optimus-Bot wird allein durch Zuschauen Fähigkeiten erlernen können. Wie ein Mensch und die Version 12 der FSD-Beta, die ja auch im Bot läuft, die sei absolut fantastisch. Photon Count In, Controls Out. Also Video rein und Anweisungen raus. Das wird möglich durch die neuronalen Netze, die dazwischen stehen. Was machen die eigentlich? Die komprimieren im Prinzip die Realität zu einer kleinen Menge von Ausgaben, genau wie ein Mensch das auch tut. Kleine Randbemerkung hier noch zum Thema Radar. Es gab ja vor ein paar Tagen die Meldung, dass Tesla in Shanghai eventuell das Radar wieder ins Model Y einführt. Das hat Tesla dementiert. Sie experimentieren ja gerade mit einem HD-Radar bei den Fahrzeugen S und X. Da ist aber noch lang keine Entscheidung getroffen. Elon glaubt, dass das Auto allein mit Kameras viel besser fahren wird als ein menschlicher Fahrer. Das hat er ja schon oft gesagt und FSD-Beta, das ist so ein bisschen wie eine Baby-AGI, also wie eine erste künstliche allgemeine Intelligenz. Denn sie muss die Umgebung verstehen können und daran arbeitet Tesla. Das hat sehr großes Potenzial und man kann auch gar nicht genau absehen, wo da die Reise hingeht, heute mit autonomen Fahrzeugen und Robotern. Tesla wird aber auch vor allem sicherstellen, dass der Mensch einen Platz in dieser Zukunft hat, das auch ganz wichtig. Kommen wir zum Cybertruck. Der Cybertruck kommt und zwar am 30. November 2023. Da ist es soweit, erste Lieferungen an Kunden werden stattfinden. Und das 9 Tage nach dem 4-jährigen Jubiläum der Vorstellung des Cybertrucks. So lange ist das schon her. Erste Einladungen wurden verschickt. Hier auch noch ein Bild aus dem Earnings Report Seite 13. Für die Podcast-Hörer hier ein Semitruck, der 3 Cybertrucks zieht. Hervorragendes Bild. An diesen Anblick dürfen wir uns gewöhnen. Elon Musk hat aber auch gleichzeitig die Erwartungen stark gebremst. Er wiederholte, dass der Cybertruck sehr komplex zu bauen sei und dass es auch ganz normal sei bei den vielen neuen Technologien, die hier Einzug erhalten. Mit dieser hohen Anzahl steigt auch die Anzahl der Probleme, die es zu lösen gilt. Prototypen sind einfach, Massenproduktion ist hart, das hat er schon oft gesagt. Und er sagte ganz klar, rechnet nicht mit großen Volumina in den ersten 12 bis 18 Monaten. Das ist zumindest seine Vermutung. Auch wird der Cybertruck nicht Cashflow-positiv sein in dieser Zeit. Er wird also die Zahlen bei Tesla erstmal über diesen Zeitraum belasten. Elon sagte wortwörtlich, wir müssen ihn erschwinglich machen, damit Leute ihn auch kaufen können. Und da habt ihr es wieder. Die Erschwinglichkeit, die Bezahlbarkeit, die steht bei Tesla im Vordergrund. Zu einer möglichen Produktionsrate sagte er, man wolle die 250.000 vielleicht im Jahr 2025 erreichen, also dann eben nach diesen 18 Monaten. Sehr konservativ, wie ich finde. Ich glaube, in der Tesla-Welt glauben hier viele an deutlich höhere Zahlen. Dann ging er auch noch kurz auf die nächste Fahrzeugplattform bei Tesla ein und sagte, da würde dann die Skalierung wieder etwas schneller gehen, denn diese Plattform, die ist sehr viel konventioneller als der Cybertruck. Er sagte, versteht mich nicht falsch, das Auto wird schon cool sein, aber es wird eben auch ein sehr nützliches Auto sein. Das heißt vor allem einfacher, sicher nicht mit so vielen Bells and Whistle wie ein Cybertruck und vor allem wird die Produktionsrate dann hier deutlich auf Volumina getrimmt sein. Der Output pro Minute wird in der Industrie seinesgleichen suchen, sagte Elon. Haltet euch also schon mal fest. Kommen wir kurz zum Thema Energy, da ist vor allem das Megapack im Vordergrund, denn hier konnte Tesla die Bruttomarge im Q3 auf 24,4% anheben. Das ist 33% höher als im Vorquartal und sogar 163% höher als im Vorjahr. Über 500.000 zum Gewinn konnte Tesla Energy und der Service beitragen. Damit wird es zu einem der profitabelsten Produkte bei Tesla. Das Megapack also auf dem Vormarsch und das mit rund 4 Gigawattstunden, die hier im dritten Quartal installiert werden konnten. Ein Riesenerfolg dafür ist die Solarbranche weiter zurückgegangen. Dies sieht Tesla vor allem Änderungen bei der Regulierung in Kalifornien, aber auch den hohen Zinsen geschuldet. Reden wir mal über die Zellproduktion. Da wird's spannend. Den Output bei den 4680er Zellen, den konnte Tesla im dritten Quartal um 40% steigern. Sie haben ja auch die 20 millionste Zelle gebaut und auch was den Abfall angeht, da konnte man 40% einsparen. Texas ist nun die Hauptproduktionsstätte für 4680er Zellen. Klar ist auch, es bleibt in Zukunft weiter viel zu tun. Sie sind noch nicht da, wo sie sein wollen, aber der Fortschritt ist groß. Ja, wie geht's hier weiter? Tesla baut in Texas vor allem jetzt die Cybertruck-Zelle. Die hat 10% mehr Energiedichte als die Zellen vorher im Model Y. Hier ging eine zweite Produktionslinie in Betrieb. Und Tesla ist in diesem Quartal auch dazu übergegangen, nur noch diese Cybercells herzustellen. Sie wollen sich einfach fokussieren auf den Cybertruck und hier auf die Skalierung. Es geht darum, die sogenannte Phase 1 der 4680er Zellproduktion abzuschließen. Was ist das? Hier soll es in Texas insgesamt 4 Produktionslinien geben, die in den nächsten 3 Quartalen skaliert werden. Gleichzeitig ist Tesla bereits dabei, an der Phase 2 zu bauen. Hier geht es nochmal um weitere 4 neue Produktionslinien, die nochmal kostengünstiger Zellen herstellen können und die sollen Ende 2024 dann mit der Produktion beginnen. Auch die Pilotanlage in Cato rüstet derzeit um. Tesla will das Ganze als so eine Art Startplattform für neue Zellgenerationen sehen. Die Produktionslinien in der Cato Road, die sollen also immer einen Schritt voraus sein, um künftige Iterationen dann noch schneller und eben hochfahren und Skalierung der Produktion noch smoother zu machen. Ja, dann sollten wir unbedingt noch über den weiteren Ausbau bei Tesla und das Wachstum sprechen. Schauen wir uns die Grafik aus dem Earnings Report an. Aktuell ist im Q3 2023 bei Tesla eine Kapazität von 2.350.000 Fahrzeugen jährlich installiert. Tesla baut im Jahr 2023 allerdings nur 1,8 Millionen Autos, obwohl sie bereits diese höhere Kapazität haben. Ja, das liegt eben daran, dass Kapazität ungleich Output ist. Das ist ganz wichtig, denn Tesla ist dabei, die Fahrzeugproduktion in Texas, in Berlin und beim Cybertruck hochzufahren. Und dann gibt es natürlich auch noch Downtime, also Wartungszeiten, wo Produktion dann nicht stattfindet. Was fiel hier vor allem auf? Tesla ist sehr viel vorsichtiger geworden. Es gibt keinen groß angelegten weiteren Ausbau. Das steht auch im Earnings Report auf Seite 7. Zu Shanghai steht da: Wir erwarten keinen nennenswerten Anstieg der wöchentlichen Produktionsrate. Für Texas schreiben sie: Wir erwarten, dass die Produktionsrate des Model Ys in Texas nur sehr allmählich von ihrem derzeitigen Niveau ansteigen wird. Und für Berlin sagen sie: Ähnlich wie in Texas wird der weitere Produktionsanstieg des Model Y nur schrittweise erfolgen. Sehr allmählich, schrittweise, kein nennenswerter Anstieg. Das ist man von Tesla nicht gewohnt und das hat auch zur Enttäuschung der Börse sicherlich beigetragen. Das kam nicht gut an. Auch über Mexiko gibt es keine tollen Neuigkeiten. Sie sagen, sie warten hier eigentlich ab, wie sich die Zinsen weiterentwickeln. Kommen die Zinsen runter, werden wir hier weiter Gas geben, sagt Tesla. Elon sagte wortwörtlich, wir gehen nicht mit Vollgas in eine mögliche Krise. Er sei noch geschädigt von den Jahren 2009, wo GM und Chrysler pleite gingen und wo eben auch Tesla fast pleite gegangen wäre. Übrigens gab es noch eine interessante Bombe vom Tesla CFO, der ist ja ganz neu und der hat sich hier, glaube ich, ein bisschen verplappert. Der redete über eine der beiden neuen Fabriken, also Texas oder Berlin. Ich glaube, es ging um Berlin. Er sagte, eine eben von diesen beiden, die wäre auf dem Niveau von Fremont inzwischen, was Kosten angeht, was aber auch Volumina angeht. Und das ist schon der Hammer, wenn man sich das mal vorstellt, denn Fremont liegt ja bei 550.000 Einheiten, was die Kapazität für Model 3 und Model Y angeht. Könnte Berlin da am Ende schon sein? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich fand, das war eine sehr brisante Bemerkung. Ja, und wenn man sich solche Bemerkungen vor Augen führt, dann wird, glaube ich, auch eins ganz klar. Tesla geht hier nach dem Motto Under Promise and Over Deliver. Sie versuchen, sich zurückzuhalten mit Versprechungen, können im Zweifelsfall, wenn die Bedingungen dann wieder stimmen, eben sehr viel mehr Gas geben. In diesem Sinne war das für mich auch ein erfolgreicher Earnings Call, denn es schmälert eben in keinster Weise meine Aussicht auf die Zukunft von Tesla, ganz im Gegenteil. The future is bright, wie Elon immer sagt. Spektakuläre Bilder gibt es heute vom Cybertruck. Ein Mitglied des Tesla Owners Club Silicon Valley, der hat den Cybertruck auf einem Highway gesichtet und er war von Kugeln nicht durchsiebt. Aber es gab doch Kugeleinschläge zu sehen. Sehr spannend und die Vermutung lag nahe, dass Tesla hier eventuell den Cybertruck auf Schusssicherheit testet. Elon Musk, der bestätigte das Ganze in einem Post auf X. Er kommentierte das Video und schrieb: Wir entleerten das gesamte Magazin einer Maschinenpistole in die Fahrertür im Stil von Al Capone. In den Fahrgastraum sind keine Kugeln eingedrungen. Spektakulär und auch wenig überraschend, Tesla hatte das bereits angekündigt. Der Cybertruck kommt mit 3 mm dicken, ultraharten Stahl und ist damit gegen kleinere Kaliber schusssicher. Währenddessen in Deutschland. Spiegel Online fällt mal wieder mit extrem negativer Berichterstattung über Tesla auf. So titelten sie diese Woche Musks Cybertruck, das Auto für eine menschenfeindliche Welt. Fällt euch was auf beim Titel? Hier steht nicht etwa Teslas Cybertruck, nein, hier steht Musks Cybertruck und in der gleichen Zeile dann auch noch menschenfeindlich. Genau wie Elon eben selbst, denn Elon ist ja böse. Lesen wir mal weiter. Fenster aus Panzerglas, die Karosserie ultrahart und spitzkantig. Aua, das sticht doch gleich. Teslas Cybertruck ist ein Albtraum für die Verkehrssicherheit. Doch dank eines Schlupflochs im EU-Regelwerk könnte er bald auf deutschen Straßen fahren. Ein Albtraum? Nur durch ein Schlupfloch im EU-Regelwerk? Das klingt eigentlich quasi wie Betrug. Und nur deswegen könnte er auch nach Deutschland kommen. Passt alles irgendwie ins Bild des menschenverachtenden Milliardärs, oder? Und das Ganze eingerahmt von schöner Werbung für SUVs von Audi, mit denen eine Kollision mit einem Fußgänger sich wie ein leichter Schubser anfühlt. Da bin ich mir sicher. Der Artikel war hinter einer Paywall, aber ich kann euch versprechen, der wird auch nicht besser, wenn man ihn komplett liest. Versteht mich bitte nicht falsch. Man kann sich natürlich überlegen, dass eine Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Pickup-Truck mit einer sehr hohen Schnauze vermutlich negativer ausfallen wird als eine Kollision mit einer flachen Limousine. Aber es wurden bisher keinerlei Sicherheitstests mit dem Cybertruck durchgeführt und veröffentlicht. Es gibt also keinerlei Daten dazu und es wäre doch mal spannend zu sehen, wie sich der Cybertruck im Vergleich mit anderen Pickup-Trucks oder vielleicht eben auch SUVs schlagen wird. Und dass der Cybertruck eins der besten aktiven Sicherheitssysteme der Welt mit sich bringt, das fällt hier komplett unter den Tisch. Tesla erhält hier Bestnoten und zwar regelmäßig von verschiedenen Sicherheitsorganisationen, zum Beispiel der Euro NCAP, die hier die Fahrzeuge regelmäßig testet. Und gerade beim Personenschutz der Nicht-Insassen fällt das System hier besonders positiv auf. Lesen wir mal eine Pressemitteilung der Euro NCAP. Asiatische Newcomer geben ein starkes Sicherheitsdebüt, aber das Model Y stiehlt ihnen die Show. Das Model Y, das in Teslas Berliner Gigafactory gebaut wird, erreicht beeindruckende 97% beim Insassenschutz für Erwachsene und nahezu, und jetzt kommt's, nahezu perfekte 98% beim Sicherheitsassistenten mit voller Punktzahl für die Fahrunterstützung und das neue kamerabasierte Fahrüberwachungssystem im Innenraum. Der Sicherheitsassistent, der ist auch verantwortlich für die aktiven Sicherheitsfeatures, von denen dann eben andere Verkehrsteilnehmer ebenfalls profitieren. So schreiben sie weiter, im Euro NCAP Streckentest schneidet das kamerabasierte Vision-System des Model Y bei der Vermeidung von Kollisionen mit anderen Autos, Radfahrern und Fußgängern bemerkenswert gut ab. Getestet wurde hier nach dem neuesten und strengsten Sicherheitsprotokoll der Euro NCAP und Tesla schreibt darüber, dieses neue Protokoll bewertete unter anderem die Fähigkeiten des Model Y, Erwachsene, Kinder und gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer, Fußgänger und so weiter zu schützen. Und jetzt die große Überraschung. Der Cybertruck erhält genau das gleiche, wenn nicht sogar ein deutlich verbessertes Sicherheitssystem als das Model Y, denn Tesla entwickelt die Systeme weiter. Seit dem Euro NCAP Test wurden sehr viele Updates geliefert. Der Cybertruck wird dementsprechend deutlich weniger Unfälle mit Personenschäden verursachen als ein anderer Pickup Truck. Und zwar wegen seiner Software. Shame on Spiegel Online, die hier offensichtlich dem Elon, der böse Milliardär-Narrativ folgen. Ohne ihre Hausaufgaben zu machen oder ihre eigentliche Aufgabe als unabhängige Presse wahrzunehmen. Kommen wir mal zu ein paar sehr spannenden Details, die zur möglichen Konfiguration des Cybertrucks aufgetaucht sind. Denn der sogenannte Windicoder der NHTSA ist online. Was ist das? Es geht hier um die Entschlüsselung der Fahrgestellnummern. Ihr wisst schon, das ist diese lange Nummer mit Buchstaben und Zahlen und für jeden Buchstaben gibt es eben eine Erklärung. Die sind jetzt auf der Seite der NHTSA, das ist die amerikanische Sicherheitsbehörde, dafür aufgetaucht und werden erklärt. Quasi wie eine Legende, die zeigt, welcher Buchstabe für was steht. Und hier geht's um die Fahrgestellnummern vom Semitruck und dem Cybertruck und es gibt ein paar sehr spannende Details. Zum einen gibt es zwei verschiedene Motorvarianten. Einmal eine Dual-Motor-Variante, die als Standard bezeichnet wird. Und dann eine Performance-Variante mit drei Motoren. Außerdem werden Gewichtsklassen angegeben, die für ein mögliches zulässiges Gesamtgewicht stehen. Auch das höchst spannend. Die erste Klasse 8T ist für den Semi-Truck. Die anderen beiden Klassen stehen aber höchstwahrscheinlich für den Cybertruck. Das ist einmal die Klasse G, mehr als 3629 Kilogramm bis 4082 Kilogramm. Und die Klasse H, 4082 Kilogramm bis 4536 Kilogramm. Ja, das ist schon ganz schön schwer. Wie gesagt, das ist nicht das Leergewicht des Cybertrucks, sondern das zulässige Gesamtgewicht und hier auch nur Klassenangaben. Welches Gewicht der Cybertruck tatsächlich haben wird, das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Leicht wird das Fahrzeug allerdings nicht. Ja, und bevor jetzt jemand schreit, wer braucht dieses tonnenschwere Monster auf der Straße, macht mal die Augen auf, liebe Leute. In den USA sind die Pickup-Trucks eine sehr wichtige Fahrzeugklasse mit 14,3% Marktanteil. Die Fahrzeuge, die heute auf der Straße sind, verbrauchen Unmengen an Benzin. Der Cybertruck löst dieses Problem. Er ist für den amerikanischen Markt konzipiert und da hat er auch absolut seine Berechtigung. Es ist hervorragend, dass Tesla ihn auf den Markt bringt. Zum Thema CO2-Emissionen gibt's auch noch eine Supermeldung aus Europa. Wir feiern die 1.000.000. Tesla-Auslieferung in Europa. Dazu gab's ein Video und eine Pressemitteilung von Tesla. Zitat: Tesla hat soeben sein 1.000.000. Fahrzeug in Europa ausgeliefert. Dieser Erfolg unterstreicht die nachhaltigen Bemühungen des Unternehmens, die Einführung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben und zur Umstellung Europas auf nachhaltige Energie beizutragen. Und genau darum geht's auch beim Cybertruck. Herzlichen Glückwunsch an das Tesla-Team. Die CO2-Emissionen bei der Pkw-Nutzung, die entstehen während der Lebenszeit, also während der Nutzungsphase des Autos. Und bei Tesla ist das in dieser Phase dann eben null. Und deswegen schreiben sie hier auch ganz richtig, auf Basis der durchschnittlichen Emissionen über die gesamte Lebensdauer hinweg sparen die heute auf der Straße verfügbaren Tesla-Fahrzeuge rund 50 Millionen Tonnen CO2 ein. Bei jedem Fahrzeug entspricht dies den Emissionen, die eine Person auf 50 Hin- und Rückflügen zwischen Berlin und Los Angeles verursacht. Eine schöne Zahl, würde ich sagen. Gleichzeitig schreiben sie dann noch, dass Tesla seit 2018 die durchschnittlichen Verkaufspreise der Fahrzeuge um 50% senken konnte. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass 2018 nur Model S und X verkauft wurden. Inzwischen gibt es die deutlich günstigeren Model 3 und Model Y. Trotzdem ein Riesenerfolg für Tesla. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Übrigens, wenn die Quellenangaben zu dieser Berechnung mit den 50 Flügen interessieren, die packe ich euch unten in die Shownotes. Kommen wir noch zu einer Preiserhöhung beim Model X. Die betrifft nur die USA und auch nur das Plaid Model X. Tesla hat hier den Preis für das Plaid Model X um $5,000 oder um 5,6% umgerechnet angehoben. Das kostet jetzt wieder $94.990. Bei allen anderen Modellen bleibt es erstmal gleich. Trotzdem finde ich es auch immer wichtig, mir die Preisänderungen in den USA anzuschauen, denn sie geben oft Hinweise, wie sich die Preise auch bei uns entwickeln können. So, und nachdem BMW vor ein paar Tagen ebenfalls den Tesla-Standard in den USA akzeptiert hat, was das Schnellladen angeht, ist jetzt Toyota nachgezogen. Hier ein Update der Tabelle, die Sawyer Merritt veröffentlicht hat. Wir sehen, grün eingefärbt sind jetzt auch BMW und die Marken von Toyota. Inzwischen fehlen von den großen Herstellern eigentlich nur noch Stellantis, VW und Mazda. Irgendwann ist es fast schon peinlich, dass die das noch nicht auf die Kette gekriegt haben. Die Boring Company, eine von Elon Musks vielen Firmen, die ist inzwischen 7 Milliarden Dollar wert. So berichtete Reuters ein Plus von 22% seit der letzten Finanzierungsrunde letztes Jahr. Zitat: The Boring Company hat Aktien im Besitz von Mitarbeitern und Investoren zu einem Preis verkauft, der über 22% höher lag als bei einer Finanzierungsrunde für das Unternehmen im letzten Jahr. So berichtete The Information am Montag. Die Boring Company teilte Aktionären auch mit, dass Investoren im Rahmen der jüngsten Aktienverkäufe Sekundäranteile im Wert von bis zu 20 Millionen Dollar kaufen könnten. Der Wert des Unternehmens, der bei der Series C Finanzierungsrunde bei 5,6 Milliarden Dollar lag, ist inzwischen damit auf 7 Milliarden Dollar gestiegen. Interessant, wie sich diese kleinen Unternehmen von Elon Musk entwickeln. Die Boring Company ist eine ganz besonders spannende davon. Das werden wir weiter beobachten. Tesla plant ja in Mexiko ein neues Werk aufzubauen, und zwar in einer Region, die heißt Nuevo León. Dort gibt es einen Gouverneur, der heißt Samuel Garcia, von dem haben wir schon öfters berichtet, und der hat jetzt Bestrebungen, Präsident des Landes Mexiko zu werden. Hier ein Tweet von Sawyer Merritt, der schrieb: Der Gouverneur Samuel Garcia aus dem nördlichen Bundesstaat Nuevo León in dem Tesla die Giga Mexiko bauen wird, hat angekündigt, dass er den ersten Schritt in Richtung einer unabhängigen Präsidentschaftskandidatur bei den Wahlen im nächsten Jahr machen wird. Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit mexikanischer Politik aus, daher weiß ich nur schwer einzuschätzen, ob dieser Herr hier Chancen hat oder nicht. Wenn er allerdings Präsident werden würde, glaube ich, würde es die Position von Tesla in Mexiko stärken. Im Anschluss ans Quartalergebnis hat Tesla inzwischen das sogenannte Form 10Q veröffentlicht. Das findet ihr auf der Investors Relation Webseite von Tesla, und zwar genau hier. Wer sich mit SEC-Filings auskennt, der weiß, dass das 10K der standardisierte Jahresbericht eines Unternehmens ist und das 10Q ist sozusagen die Quartalvariante davon. Hier sind die Informationen zum Quartal noch viel genauer aufgeführt als im eigentlichen Earnings-Bericht. Das ist sehr viel Text zu lesen, aber hier vielleicht die wichtigsten Dinge daraus. Eine interessante Stelle waren auf jeden Fall die Investitionsausgaben von Tesla. Die sind nämlich in diesem Jahr so hoch wie noch nie und auch höher als geplant. Tesla hatte hier 7 bis 9 Milliarden Dollar für die Investitionen angegeben. Das wird überschritten. Tesla wird also mehr als 9 Milliarden Dollar dieses Jahr investieren. Das liegt vor allem weiter daran, dass Tesla neue Fabriken hochfährt und auch neue Modelle wie den Cybertruck einführt. Für die nächsten 2 Jahre will Tesla dann aber wieder zwischen diesen angegebenen 7 und 9 Milliarden Dollar liegen. Ja, was bedeutet das? Tesla investiert für seine Verhältnisse sehr viel, sie gehen aber gleichzeitig sehr effizient mit dem Kapital um. Da sind wir von anderen Automobilherstellern ganz andere Zahlen gewohnt und Tesla ist ja nicht nur ein Automobilanbieter, das darf man auch immer nicht vergessen. Denn hier geht im Moment sehr viel Geld auch in die Entwicklung von AI. Tesla investiert sehr viel in Hardware, aber wir wissen aus dem Earnings Call, und das ist die tolle Meldung, dass Tesla sämtliche Investitionen locker aus dem eigenen Geschäft finanzieren kann. Tesla steht am Ende des Quartals trotz Preissenkungen immer noch mit freiem Cashflow da, und das ist das Entscheidende. In dem 10Q-Filing, da steht übrigens auch drin, dass das US-Justizministerium Dokumente von Tesla angefordert hat und Tesla sogar Vorladungen geschickt hat zum Thema Autopilot und Reichweite seiner Fahrzeuge. Dazu gab es Schlagzeilen, unter anderem auf Reuters.com, nur falls ihr das lest irgendwo, dann wisst ihr, wo diese Information herkommt. Reuters schrieb zum Beispiel, Tesla sagt in einem Dokument, das ist das 10Q, dass es vom DOJ, das ist das Department of Justice, Anfragen nach Informationen einschließlich Vorladungen erhalten hat. Und wenn man das mal mit den älteren 10Qs von vorherigen Quartalen vergleicht, da steht im Prinzip genau dasselbe drin. Die einzige Änderung sind die Vorladungen. Das ist neu. Da macht das Department of Justice wohl mehr Druck auf Tesla. Vielleicht haben sie nicht alle Informationen bekommen, die sie gerne erhalten hätten. Daher gehen sie hier jetzt neue juristische Wege. Der Rest ist eigentlich nicht neu. Kommen wir noch zu einem Kommentar von Elon Musk bezüglich Werbung. Das ist ja ein Thema, das in der Tesla-Community heiß diskutiert wird, vor allem nach dem letzten Earnings Call. Tesla hat ja wieder die Preise gesenkt. Mit zurückgehenden Margen, die durch die Preissenkungen bei Tesla kommen, flammt diese Diskussion immer wieder auf. Und Elon, der schrieb jetzt hier, ich sagte, wir würden Werbung machen. Wir tun dies im kleinen Rahmen und werden es auch im größeren Maßstab tun, wenn wir herausfinden, was am besten funktioniert. Ja, und erste Hinweise darauf haben wir bereits gesehen. Es gibt einige Märkte, wo Tesla Werbung schaltet. Sie probieren da verschiedene Dinge aus und Elon sagte im Earnings Call ganz klar, Werbung bringt auch nur was zu einem gewissen Grad. Die Erschwinglichkeit der Fahrzeuge, die steht ganz klar weiterhin im Vordergrund. Denn ich kann noch so viel Werbung machen, wie ich möchte, wenn die Leute sich die Autos nicht leisten können, werden sie auch nicht kaufen. Freut ihr euch auch schon auf den 30. November? Ich auf jeden Fall, denn da wird der Cybertruck an erste Kunden geliefert. Bis dahin müssen wir uns so ein bisschen mit den Informationen zufrieden geben, die wir halt im Netz so finden können. Unter anderem sind hier neue Bilder vom Cybertruck aufgetaucht, der beim Offroad-Testing gesehen wurde. Es ist nicht so viel auf den Bildern zu erkennen, trotzdem wollte ich euch diese nicht vorenthalten. Interessanter für uns ist vielleicht, dass das Tesla Model 3 Highland inzwischen in Europa und auch in Deutschland angekommen ist. Wir haben diese Woche sehr viele Bilder aus verschiedenen Ländern gesehen. Aus Italien gab es Bilder, aus den Niederlanden gab es Bilder und auch aus Deutschland. Die ersten Fahrzeuge sind wohl in Bielefeld geliefert worden, so stand es im TFF-Forum, hat hier einen Beitrag geschrieben. Das finde ich natürlich spannend, denn auch wenn ich persönlich das Fahrzeug sogar schon öfters gesehen habe, habe ich es noch nie gefahren. Ja, und so schrieb D0 Dave hier, erster Eindruck vom Fahrwerk war wirklich sehr gut. Das Fahrzeug hat auch die Hardware 4 Kameras, das ist keine Überraschung. Und er schrieb, der fehlende Schalthebel, der ist zwar etwas ungewohnt am Anfang, gerade was das Blinken angeht, aber er hat sich daran sehr schnell gewöhnt. Auch im Kreisverkehr sei das kein Problem. Er schrieb, das ist alles halb so wild. Das ist natürlich immer nur ein subjektiver Eindruck, aber er schrieb auch, dass die Windgeräusche besser sind als vorher. Auch die Anlage klinge sehr gut. Natürlich merkt man, dass keine Subs da sind, aber ihm persönlich fehlt hier nichts. Das kann ich auch fürs alte Standard Range Model 3 bestätigen. Auch ohne Subwoofer ist der Sound hervorragend. Ja, ich bin natürlich sehr interessiert daran, ob ihr vielleicht auch schon ein Model 3 Highland bekommen habt. Wenn dem so ist, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Euer erster Eindruck, wie ist das neue Fahrzeug? Auch vielleicht gerade im Vergleich, wenn ihr vorher bereits ein Model 3 gefahren seid. Ich bin sehr gespannt, wie es euch damit geht. Ja, dann kommen wir noch zu einer Info zum Thema Tesla in Indien. Es gab ja in den vergangenen Monaten immer wieder Gespräche zwischen Indien und Tesla. Elon Musk hat den Premierminister getroffen und sagte danach, dass er vermutlich schon bald große Investitionen für Indien plane. Jetzt gibt es neue Äußerungen von Nitin Gadkari. Wer ist das? Das ist der indische Minister für Straßenverkehr und Autobahnen. Der widersprach Gerüchten von letzter Woche, dass Indien die Einfuhrzölle auf Fahrzeuge senken werde. Das werden sie auch nicht für Tesla tun. Und das ist so ein bisschen das Problem zwischen Tesla und Indien. Indien möchte gerne lokale Produktion haben. Im Gegensatz dazu würden sie die Importzölle dann auch fallen lassen, aber eben auch nicht vorher. Und Tesla auf der anderen Seite sagt sich, naja, um in Indien ein Geschäft anzufangen, müssen wir erstmal Infrastruktur aufbauen. Supercharger, Service Center und so weiter. Zum Einstieg würden wir dann selbstverständlich erstmal Fahrzeuge importieren. Das macht aber keinen Sinn, solange es diese Importzölle gibt. Teslarati schrieb hier zum Beispiel, erschwerend kommt hinzu, dass die Einfuhrzölle in Indien für Autos die Kosten des Fahrzeugs fast verdoppeln würden. Verbraucher müssten also den doppelten Preis für ein Auto im Vergleich zu einem im Inland gebauten Fahrzeug zahlen. Das macht natürlich wenig Sinn und gibt Tesla wenig Anreize, das zu tun. Jetzt hat Elon ja im Earnings Call gesagt, dass er aufgrund der Weltwirtschaftslage sehr, sehr vorsichtig ist, was den weiteren Aufbau von Kapazitäten bei Tesla angeht. Solche Projekte wie in Indien sind meines Erachtens im Moment auf Eis gelegt. Tesla wird sicher weiterhin Gespräche führen und natürlich braucht Tesla auch eine gewisse Pipeline, was den Fabrikausbau angeht. Aber ich denke, hier wird jetzt erstmal so schnell nichts passieren. Falls ihr T-Shirts braucht, schaut mal im Tesla-Welt-Merch-Store vorbei. Da könnt ihr solche T-Shirts wie dieses hier bekommen. Das sind eigene Designs, an Tesla-Designs angelehnt natürlich. Und ich werde da auch immer mal wieder neue einstellen. Kommen wir zu einer Meldung aus Dänemark. Da bricht das Model Y alle Rekorde. Drive Tesla Canada schrieb hier, das Tesla Model Y hat einen 10 Jahre alten Verkaufsrekord in Dänemark gebrochen, wo in einem einzigen Jahr mehr Einheiten des Elektro-SUVs verkauft wurden, als von jedem anderen Auto in der Geschichte des Landes. Niemand je zuvor hat mehr Autos in einem Jahr verkauft als Tesla. Wow! Der Rekord wurde in der letzten Oktoberwoche aufgestellt, sodass das Model Y auch noch mehr als 2 Monate hat, um seinen Rekord weiter auszubauen. Ja, das Jahr ist noch nicht vorbei. Tesla hat jetzt schon den Rekord geschlagen. 12.944 Model Y wurden in Dänemark abgesetzt. Das ist ein relativ kleiner Markt, zugegeben. Denn der bisherige Rekordhalter, das war Volkswagen mit dem VW Up. Der wurde vor über 10 Jahren erreicht. Da verkaufte VW 12.940 Stück vom VW Up. Tesla dürfte dieses Jahr mit dem Model Y hier einen neuen Maßstab setzen. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, das ist Dänemark, die haben sauberen und günstigen Strom. Ganz anders ist die Lage in Ländern wie Australien zum Beispiel, wo der Strom ja noch sehr viel aus der Kohle kommt. Da machen Elektroautos selbstverständlich wenig Sinn, Hybride sind da viel besser. Ha, jetzt hätte ich euch fast gehabt, oder? Das ist natürlich Quatsch und diese völlig lächerliche Aussage, die stammt von jemandem namens Sean Hanley. Wer ist das? Der ist Vizepräsident für Vertrieb, Marketing und den Franchise-Betrieb von Toyota in Australien. So, und jetzt kommt's. Anlass seiner Aussage war, haltet euch fest, die Einführung des ersten Elektroautos von Toyota in Australien. Das Modell kennen wir alle, das heißt BXZ4Y7938. G. Das ist genauso gut, wie der Name es vermuten lässt, und bringt den Vertriebschef zur Aussage, dass Elektroautos in Ländern wie Australien eigentlich ungeeignet sind. Denn klar, viel Kohlestrom, das ist dann einfach eine dreckige Angelegenheit. Da sind Hybride viel besser, man braucht auch die ganze Infrastruktur nicht. Macht total Sinn. Wir überlegen zwei Dinge. Erstens, warum ist das Blödsinn? Naja, das wissen die meisten von euch sicherlich. Elektroautos sind auch mit Kohlestrom bei Weitem besser als ein Verbrenner, denn sie verbrauchen 3 bis 4 Mal weniger Energie als ein Verbrenner. Es ist also immer besser, mit einem Elektroauto unterwegs zu sein. Mein Model 3, das verbraucht auf 100 Kilometer das Energieäquivalent von 1,6 Litern Diesel. Das müsst ihr euch mal vorstellen, und da ist die Herstellung vom Diesel noch gar nicht mit eingerechnet. Dann wird's nochmal besser. Und nachdem Autos und auch Elektroautos den Hauptanteil der Energie nicht bei der Herstellung, sondern beim Betrieb verbrauchen, ist es eben so, dass Elektroautos hier in jedem Fall besser abschneiden. Ein E-Auto ist also in jedem Fall auch mit Kohlestrom leider geil und schlägt jeden Verbrenner und vor allem auch jeden Hybrid, der ja nochmal schwerer ist und dadurch noch mehr verbraucht. Ja, und Punkt 2 für Sean Hanley ist die Frage, wer verkauft eigentlich in Australien dieses Jahr am meisten Autos? Das meistverkaufte Auto ist selbstverständlich das Model Y. Da kann ich nur sagen, goodbye Toyota und goodbye BZ4XY3789. So, wir richten jetzt unseren Blick auf Kalifornien. Da hat das DMV, das Department of Motor Vehicles, eine Meldung gestern rausgegeben, die schrieben, die kalifornische Straßenverkehrsbehörde hat Cruise heute mitgeteilt, dass die Behörde mit sofortiger Wirkung die Genehmigung für den Einsatz autonomer Fahrzeuge für die fahrerlosen Tests aussetzen wird. Das DMV hat Cruise die erforderlichen Schritte für die Beantragung der Wiedererteilung der ausgesetzten Genehmigungen mitgeteilt, die das DMV erst dann genehmigen wird, wenn das Unternehmen die Anforderungen zur Zufriedenheit der Behörde erfüllt hat. Diese Entscheidung hat keine Auswirkungen auf die Genehmigung des Unternehmens für Tests mit einem Sicherheitsfahrer. Das heißt, Robotaxis verboten, Cruise-Fahrzeuge mit Sicherheitsfahrer dürfen aber unterwegs sein. Dann schreiben sie weiter, aufgrund der Leistung der Fahrzeuge stellt das Ministerium fest, dass die Fahrzeuge des Herstellers nicht sicher für den öffentlichen Betrieb sind. Der Hersteller hat Informationen über die Sicherheit der autonomen Technologie seiner Fahrzeuge falsch dargestellt. Das klingt nicht gut, das schaut sehr schlecht aus für Cruise. Ich kann mir kaum vorstellen, dass andere Städte weiterhin Cruise-Robotaxis weiterfahren lassen werden, nachdem Kalifornien so eine Nachricht raushaut. Wie kam das Ganze überhaupt zustande? Vielleicht schauen wir uns das erstmal an. Am 2. Oktober kam es in San Francisco zu einem schrecklichen Unfall mit einem Fußgänger und einem Robotaxi. Es gab eine Stellungnahme der Firma Cruise dazu und die lesen wir jetzt mal. Ein Cruise AV, also Autonomous Vehicle, namens Panini, das fahrerlos im autonomen Modus unterwegs war, hielt an einer roten Ampel an. Ein dunkler Nissan Sentra hielt auf der Nachbarspur links neben dem AV. Als die Ampel grün schaltete, fuhr der Nissan Sentra und das AV in die Kreuzung ein. Ein Fußgänger, der rot hatte, betrat trotzdem den Fußgängerüberweg auf der gegenüberliegenden Seite der Market Street und überquerte die Fahrspur des AVs vollständig. Dann blieb er mitten auf dem Fußgängerüberweg vor dem Nissan Sentra stehen. Der stieß auf tragische Weise mit dem Fußgänger zusammen und schleuderte ihn in die Fahrspur des AVs. Unser Fahrzeug lenkte dann nach rechts und bremste aggressiv, berührte aber dennoch den Fußgänger. Das AV erkannte eine Kollision und brachte das Fahrzeug zum Stehen. Dann versuchte es, rechts ranzufahren, um weitere Verkehrssicherheitsprobleme zu vermeiden, und zog den Fußgänger etwa 6 Meter nach vorne. Der Fahrer des Nissan Sentra flüchtete nach der Kollision vom Unfallort. So die Beschreibung der Firma Cruise, und sie argumentieren dann weiter, dass sie den Unfall, wenn sie an der Stelle des Nissan Sentras gewesen wären, sicher vermieden hätten. Auf X posteten sie, unsere Teams führen derzeit eine Analyse durch, um mögliche Verbesserungen der Reaktion unseres Autos auf diese Art von extrem seltenen Ereignissen zu ermitteln. So argumentiert Cruise also. Warum schauen wir uns das Ganze so genau an? Zum einen mal ist es das allererste Mal, dass eine Regulierungsbehörde Robotaxis verbietet. Und natürlich stellen wir uns an dieser Stelle auch die Frage, welche Auswirkungen das auf Hersteller wie zum Beispiel Tesla haben könnte. In erster Linie vermutlich keine so offensichtlichen. Denn Tesla hat ja noch keine Robotaxis. Das wirkt sich also nicht direkt auf Tesla aus, auch nicht auf die Genehmigung, was die FSD-Beta angeht, denn hier hat ja immer noch der Fahrer die Verantwortung und eben nicht Tesla. Was ich wichtig finde, ist, dass wir uns hier die Argumentation von Cruise anschauen. Sie sagen, wir hätten den Unfall in erster Linie sowieso verhindert. Und das, was dann passiert ist, ist so ein extrem seltener Fall, das konnten wir halt unmöglich vorbereiten. Sie argumentieren also mit dem Edge Case. Und ich glaube, das zeigt ganz deutlich, was das Problem beim Entwickeln des autonomen Fahrens ist. Es sind die Daten. Denn diese Edge Cases, diese seltenen Einzelfälle, die eben nicht alltäglich auftreten, die bekommt man nur in den Griff, wenn man sein System mit genügend Daten trainieren kann. Und hier sagen sie ja ganz klar, das Auto wurde auf so eine Situation nicht vorbereitet. Das heißt eigentlich, dass es nicht ausreichend trainiert wurde, um auch solche Situationen handeln zu können. Jetzt haben wir ja alle den Unfall nicht gesehen. Das ist also sehr schwierig zu beurteilen. Es kann ja sein, dass es eine Situation war, in der auch ein Computer nicht mehr schnell genug hätte reagieren können. Egal wie viel Training. Der Fußgänger wurde ja vom ersten Fahrzeug in die Fahrspur des zweiten geschleudert. Das ist vermutlich in Bruchteilen von Sekunden passiert. Dass aber das Auto dann den verletzten Fußgänger unter dem Auto noch 6 Meter mitschleift, einfach weil es kein Verkehrshindernis darstellen will und so programmiert wurde, dass es im Falle eines Unfalls eben rechts ranfährt. Das ist ein Fehler, den hätte kein Mensch gemacht. Und ich argumentiere, dann vielleicht eben auch kein Computersystem, das genügend solcher Edge Cases gesehen hat und vielleicht dann eben gelernt hat, dass ein Mensch in so einer Situation nicht mehr weiterfährt. Das ist genau der Unterschied zwischen einem regelbasierten System und einer Ende-zu-Ende-AI, wie sie Tesla anwendet. Und ich denke, dass Firmen wie Cruise oder auch Waymo einfach Schwierigkeiten haben, die ausreichende Menge an Daten hier ranzuschaffen. Wir können das mal kurz vergleichen. GM hat ganz stolz im Juli verkündet, dass Cruise den Meilenstein von 3 Millionen fahrerlosen Meilen erreicht hat. Schauen wir mal zum Vergleich in den letzten Earnings Report von Tesla. Da steht drin, dass die Fahrzeuge mit der FSD Beta bereits über 550 Millionen Meilen gefahren sind. Und ihr seht an der Grafik, die Tendenz ist stark steigend. Das ist eine exponentiell verlaufende Kurve. Und Tesla nimmt ja nicht nur die Videos aus der FSD-Beta-Flotte her, sondern greift auf seine gesamte Flotte von inzwischen über 5 Millionen Fahrzeugen weltweit zurück, von denen die allermeisten mit der notwendigen Hardware ausgestattet sind, um diese Daten zu sammeln. Trotzdem, 550 Millionen Meilen versus 3 Millionen Meilen, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja, was das unter Umständen noch für weitere Auswirkungen hat, das müssen wir erstmal abwarten. Ich hoffe, dieses erste Bild davon war für euch sinnvoll und hilfreich. Dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.